Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll. Ich bin Franziska Günther-Güldenfinnig und ich freue mich sehr, dass du eingeschalten hast. Zu Gast ist heute bei mir Daniela. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich bei dir sein kann.
Daniela, zu Beginn habe ich eine Frage an dich, die mit unserem eigentlichen Thema gar nichts zu tun hat. Okay. Zelebrierst du denn eigentlich die Rauhnächte, also die Zeit zwischen den Jahren?
Ja, das ist eine schöne Frage, weil tatsächlich habe ich davon von zwei Freundinnen erfahren. Die haben sich beide, oder die eine hat sich als Schamanin ausbilden lassen. Und die beiden haben mir mal so einen Buchtipp gegeben. Das ist aber, glaube ich, schon 2 Jahre her. Und vor 2 Jahren habe ich das tatsächlich mal in der Silvesternacht gemacht, dass ich quasi so unser Zuhause, ja, wie nennt man das, ausgeräuchert habe. Also ich hatte da so ein Holz, das habe ich angezündet. Und dann sind wir quasi die ganze Familie hintereinander durchs Haus gestiefelt und haben jeden Raum ausgeräuchert. Ich habe aber tatsächlich da ein Buch drüber gelesen, über diese Rauhnächte, und finde das mega spannend.
Ja, das geht mir nämlich auch so. Wir zelebrieren das jedes Jahr mit Wünschen aufschreiben und dann die Wünsche verbrennen und so weiter. Und ich habe mir nämlich in diesem Jahr vorgenommen, etwas zu tun, was ich vorher noch nie gemacht habe. Und zwar begleite ich die Rauhnächte zum ersten Mal mit kurzen Meditationen und kleinen Achtsamkeitsimpulsen. Ganz ruhig und ganz leicht, also jeden Morgen eine kleine Meditation per E-Mail, die man sich dann einfach anhören kann. Und dazu gibt es eine Impulskarte, die ein wenig dabei helfen soll, in diesen Nächten so ganz bei sich anzukommen. Die Teilnahme ist kostenfrei, weil es einfach etwas ist, was ich gern weitergeben möchte. Und falls jemand aus der Community Lust hat oder du, liebe Daniela, dabei zu sein, dann melde dich gerne über meine Website an. Wie gesagt, das Ganze ist kostenfrei. Unter www.franziskagüntherfotografie.de findest du eine Seite Rauhnächte und da kannst du dich ganz unkompliziert anmelden.
Also ich bin dabei.
Das freut mich. Okay, lass uns mal zurück zu unserem eigentlichen Thema kommen. Daniela, welche Diagnose hast du denn erhalten und wann war das?
Ja, ich habe die Diagnose Zervixkarzinom erhalten und das war dieses Jahr im Februar.
Oh, also ist ja noch gar nicht lang her.
Ist gar nicht lang her, nee. Es ging alles dann recht schnell. Also es hat mich so ein bisschen überrollt, aber jetzt bin ich auch schon tatsächlich austherapiert.
Wow. Lass uns mal da einsteigen, bevor du die Diagnose erhalten hast. Wie war denn dein Leben zu der Zeit und woran hast du gemerkt, dass der Zeitpunkt gekommen ist, den Arzt aufzusuchen? Oder war das vielleicht sogar einfach eine Routineuntersuchung?
Mein Leben war sehr trubelig, wie das, glaube ich, jedes Leben von Müttern ist. Ich habe 3 Kinder im Alter von 11, 10 und 7. Ich hatte zu dem Zeitpunkt wieder angefangen, in Teilzeit zu arbeiten. Darauf hatte ich mich auch total gefreut. Ich hatte vorher eine ungefähr 2-jährige berufliche Pause gemacht, weil ich davor schon an Depressionen erkrankt war. Ich habe mich in der Zeit so ein bisschen um mich gekümmert und war gerade wieder so auf den Beinen und wollte wieder durchstarten in meinem Job. Und dann kam eigentlich nur eine Vorsorgeuntersuchung. Ich muss dazu sagen, ich habe schon lange her, 2015, hatte ich einen positiven HPV-Test. Und der ist anscheinend, also diese HPV-Infektion ist wahrscheinlich chronisch geworden. Und somit war ich dann natürlich immer regelmäßig zur Kontrolle und bin irgendwann auch in eine Dysplasie-Sprechstunde überwiesen worden. Und das war schon im Jahr 2023. Und da sollte ich dann nach einem Jahr wieder kontrolliert werden. Das wäre dann im Sommer 2024 gewesen. Und da musste ich den Termin tatsächlich verschieben, weil meine Menstruation mir dazwischen kam. Und wie das mit diesen ärztlichen Terminen so ist, hat das dann etwas länger gedauert, bis ich den neuen Termin bekommen habe. Und der war dann eben erst im Januar diesen Jahres, also Ende Januar. Und somit hatte ich dann im Februar die Diagnose.
Aber hattest du denn Beschwerden? Also viele berichten ja von Blutungen beim Geschlechtsverkehr oder sowas. Also ich meine, das ist ja eigentlich eher weniger mit Schmerzen verbunden, ne?
Also ich hatte tatsächlich so keine Beschwerden. Also ich hatte schon immer eine relativ starke Menstruation. Da hat man immer zu mir gesagt, meine Gynäkologin hat immer gesagt, naja, nach 3 Kindern und pipapo ist das eben so. Ich habe das jetzt auch nicht groß in Frage gestellt. Es war jetzt auch nicht dramatisch. Ich habe mich dran gewöhnt und so gesehen hatte ich jetzt keine großen Symptome. Ich, wie gesagt, ich hatte manchmal Zyklusunregelmäßigkeiten. Ich bin ja aber auch nun zu der Zeit schon 46 gewesen. Da habe ich zumindest sehr viel auf die möglichen Wechseljahre, beginnende Wechseljahre geschoben und habe das alles jetzt für mich nicht so, als so besorgniserregend empfunden. Aber ich bin trotzdem immer ganz regelmäßig wirklich zu meinen Untersuchungen gegangen. Also das habe ich schon ernst genommen. Aber auch diese HPV-Infektion hatte ich in all der Zeit nicht wirklich auf dem Schirm. Also ich wusste, sie ist da. Aber ja, das wurde nie wirklich jedes Mal so konkret angesprochen.
Das heißt, du warst da schon aufgeklärt, also du wusstest, was es bedeutet, wenn du jetzt einen positiven HPV-Test in der Hand hältst, aber du hast dir keine weiteren Gedanken darüber gemacht, also du warst jetzt nicht wirklich alarmiert, oder doch?
Genau, nee, ich war gar nicht alarmiert, weil diese Infektion hatte sich 2015, habe ich ja gesagt, das war die Zeit kurz nach der Geburt meines zweiten Sohnes. Da wurde ich getestet und da ist es eben positiv aufgefallen. Ob ich jetzt vielleicht vorher schon die Infektion hatte, das kann ich nicht sagen. Ich wurde da zum ersten Mal zumindest informiert, dass der Test positiv ist. Und mein damaliger Gynäkologe, der war total entspannt. Der war ganz tiefenentspannt und hat mich da auch wirklich total beruhigt und meinte, nee, das ist nicht schlimm und jeder macht mal, also irgendwie über 90% der Menschen machen so eine Infektion durch. Stimmt ja auch alles. Also ein bisschen eingelesen habe ich mich jetzt inzwischen. Also er hat da keinen Quatsch erzählt. Aber er hat halt gesagt, es ist nicht schlimm, das geht in den meisten Fällen von alleine wieder weg. Und somit war ich da überhaupt nicht alarmiert. Und da das dann später überhaupt kein Thema mehr war und bei allen Untersuchungen es immer hieß, ist alles in Ordnung, war das für mich auch vom Tisch. Erst nachdem ich dann, das war aber aus anderen Gründen, also habe ich dann die Gynäkologin gewechselt und die hat sich dem Thema dann wieder angenommen und hat mich halt gründlich untersucht beim ersten Mal, hat dann auch eben festgestellt, dass ich HPV-positiv bin und meinte dann, nee, da müssen wir nochmal genauer hingucken. Und dann erst fiel mir das auch wieder ein. Moment mal, da war ja schon mal was. Also das ist ein bisschen, weiß ich nicht, ich habe selber verschlafen und mein damaliger Gynäkologe, ich weiß nicht, ob der das dann nicht mehr getestet hat. Also gewechselt habe ich 2018.
Das heißt, so wie du das erzählst, klingt das ja fast so, als wärst du die ganze Zeit positiv gewesen. Das ist ja auch so, dass man sich ja da mit seinem Partner immer hin und her anstecken kann. Das klingt wirklich irgendwie schon sehr gruselig. Also vor allem, wenn du dann erst 23 in der Dysplasie-Sprechstunde warst, wenn du 18 den Frauenarzt gewechselt hast, was hat denn deine Frauenärztin da gemacht?
Du, im Nachhinein kann ich dir das gar nicht so wirklich sagen. Ich weiß, sie hat Abstriche gemacht, die waren immer in Ordnung. Bis zuletzt, also ich glaube, der letzte war dann etwas auffällig, aber es war immer alles gut. Also erst 2023, sagte sie dann, also die HPV-Infektion, die besteht jetzt schon so lange oder länger und da sollten wir jetzt doch mal in eine Dysplasie-Sprechstunde gucken. So hat sie es gesagt. Auch alles doch relativ unaufgeregt. Also ich war lustigerweise immer diejenige, die dann gesagt hat, ich habe den Eindruck, ich warte hier auf Krebs, ne, so, weil das mir kam das immer so komisch vor, dass das so entspannt gesehen wird. Aber im Endeffekt habe ich mir da auch keine großen Sorgen gemacht. Ich war da völlig vertrauensvoll, ne, so, und habe gedacht, ja, die werden schon wissen, was sie machen und alle sind entspannt, dann bin ich es auch mal.
Wie war das im Januar, als das festgestellt wurde? Warst du auch bei der Dysplasie-Sprechstunde und dann wurde etwas gefunden oder wie war das?
Genau, es war dann so, dass ich dann den Termin nachgeholt habe, weil ich musste den ja verschieben. Und dann war ich im Januar dort und das war eine sehr, sehr nette Ärztin und die kannte mich auch schon von der letzten Dysplasie-Sprechstunde, in der ja alles in Ordnung war. Und sie meinte dann auch, ach, mich keine Sorgen, ne, das wird schon wieder alles gut sein. Und dann haben wir mehr oder weniger auch über alles Mögliche andere während der Untersuchung gesprochen. Und sie sagte dann nur irgendwie im Nachhinein, ja, sieht okay aus. Und da habe ich mir dann auch wirklich nichts bei gedacht. Und dann rief sie mich aber ungefähr, ich glaube, es war so eine Woche später, rief sie dann an und meinte, ja, tut ihr leid, aber es ist doch auffälliger und anscheinend habe ich ein Adenokarzinom in situ. Das ist quasi eine Vorstufe des Gebärmutterhalskrebses. Sie hatte mehrfach betont, es ist lediglich eine Vorstufe. Und bei dieser Vorstufe, laut Leitlinie, macht man dann eine sogenannte Konisation. Und das ist ein kleiner Eingriff. Ja, und dann habe ich einen Termin für diesen Eingriff bekommen. Und bin dahin dann, das war auch recht schnell, das war alles innerhalb von wenigen Wochen. Also ich glaube, den Termin zur Konisation hatte ich dann auch direkt eine Woche nach dem Telefonat. Und dann bin ich dahin und da lief auch alles, das lief ganz schnell. Das ist ja nur ein kleiner Eingriff, alles gut. Bin dann nach Hause, war ungefähr eine Woche, glaube ich, krankgeschrieben und bekam das dann alles mit nach Hause, die Krankschreibung und so weiter und sollte mich dann ausruhen. Und dann sagte die Ärztin, okay, ungefähr in einer Woche kriegen Sie Bescheid. Und dann bekam ich aber schon nach 3, 4 Tagen einen Anruf von ihr und in dem sagte sie mir dann, dass es leider keine Vorstufe mehr ist, sondern ein Tumor gefunden wurde, der auch bei dieser Konisation entfernt werden konnte, aber leider nicht im Gesunden. Und somit musste die Therapie dann eben weitergehen.
Wie war das für dich, als du das erfahren hast?
Ich war total ruhig, was mich im Nachhinein sehr wundert. Bin aber seitdem auch wirklich immer weiter ruhig geblieben. Ich staune da manchmal über mich selbst, aber ich war ganz ruhig, aber völlig verängstigt, weil das Wort Krebs erschlägt einen ja dann doch. Und ich hatte einfach furchtbare Angst, weil ich einfach nicht wusste, was kommt da jetzt auf mich zu und so aus heiterem Himmel. Und dann eben auch diese Gedanken. Mensch, ich habe doch gar nichts gemerkt. Ich hatte keine Schmerzen. Ich hatte, ne, also ja, das war auch so ein bisschen mit Selbstzweifel. Ne? Warum habe ich denn nichts gemerkt? Oder hätte ich da was anders machen können? Oder wie auch immer. Aber die Ärztin, das Gespräch hat leider auch nur am Telefon stattgefunden, war aber sehr nett und sehr, ja, sehr empathisch und hat viel erklärt, was da jetzt alles auf mich zukommen könnte und dass das aber alles mit einer guten Prognose zu sehen ist und ich solle mir keine Sorgen machen und sie ist fest davon überzeugt, dass ich wieder hundertprozentig gesund werde. Also die hat mir viel Angst schon in diesem Gespräch genommen.
Wie ging das weiter? Du hast dann gleich den Termin bekommen für die nächste OP?
Nein, ich habe nur eine Empfehlung für ein Krankenhaus bekommen, weil diese Dysplasie-Sprechstunde, die Praxis, das ist so eine medizinische Versorgungspraxis und die arbeiteten mit einer Klinik zusammen. Und die Ärztin, die mich behandelt hat, die hat mir diese Klinik ans Herz gelegt und den Oberarzt, den Chefarzt da sehr gelobt und hat mich da guten Gewissens irgendwie weiterempfohlen und tatsächlich auch direkt den Kontakt hergestellt, sodass das Klinikum mich tatsächlich ein paar Tage später selbst angerufen hat, bevor ich da anrufen konnte. Und ja, einen Termin dann mit mir vereinbart hat. Und der war dann ungefähr 3 Wochen später, glaube ich.
Was mich jetzt ein bisschen irritiert, du hast ja gesagt, die Konisation wurde schon gemacht. Haben die das in der Praxis gemacht oder warst du dafür gar nicht in einem Krankenhaus?
Genau, die haben das in der Praxis gemacht. Das ist so eine, wie
Ja.
gesagt, das ist so, also das nennt sich medizinisches Versorgungszentrum. So nennt sich diese Praxis. Und unter anderem machen die Dysplasien und die machen aber auch dann weitergehend Konisationen. Die machen auch Verödungen, wenn du eine Fehlgeburt hattest, eine Ausschabung und so. Das können die alles machen. Also so ambulante kleine Eingriffe machen die
Ah,
selbst.
und das war aber dann ja schon gleich klar, dass die nächste Operation dann ein größerer Eingriff ist, wenn du dafür ins Krankenhaus musstest?
Genau, also es war dann nach der Konisation und nach diesem Befund, war direkt klar, ich muss weiter therapiert werden. Und die Ärztin hat schon direkt gesagt, die Tendenz sieht wahrscheinlich so aus, dass ich ein Staging machen muss und dann eben die Gebärmutter entfernt bekomme. Also Gebärmutter, Hals und Eileiter.
Oh.
Hat dann eben gemeint, ich soll mich mit dem Klinikum da in Verbindung setzen, die aber netterweise mich selbst angerufen haben, die kamen mir zuvor. Und die haben mich dann zu einem Vorgespräch eingeladen bei dem Arzt, bei dem behandelnden Arzt. Das war tatsächlich auch der Chefarzt. Und der war super. Der hat sich dann für den Termin wirklich ungelogen. Wir saßen fast eine ganze Stunde mit ihm zusammen. Und hätten wir noch mehr Fragen gehabt, dann hätten wir da auch noch länger mit ihm sprechen können. Also er hat ganz ruhig, mega empathisch alles erklärt, was auf mich zukommen kann, was aller Wahrscheinlichkeit auf mich zukommen wird, wie die Prognose ist. Also wirklich sehr, sehr behutsam, aber auch offen und ehrlich alles Mögliche besprochen und danach war ich gelöst. Also oder gelöster. Also da ist viel, viel Angst vor mir abgefallen, weil das eben auch, also ohne jetzt unhöflich zu sein, aber es war schon ein älterer Arzt. Also er machte wirklich auch den Eindruck, dass er das, was er da bespricht mit mir und wovon er redet, wirklich viel Ahnung davon hat, viel Erfahrung hat. Und das hat mir direkt ein gutes Gefühl gegeben.
Dass man da an einen Arzt gerät, der sich Zeit nimmt und bei dem man sich gut aufgehoben fühlt. Also ich glaube, das ist auch gar nicht so super selbstverständlich, denn viele erzählen ja auch andere Geschichten.
Absolut, absolut. Also ich höre dich ja schon sehr, sehr lange. Also eigentlich mit der Diagnosestellung im Februar habe ich angefangen, so Podcasts zu suchen und zu hören. Und du warst einer der ersten Podcasts, die ich gefunden und ins Herz geschlossen habe. Und
Oh,
muss
wie
ich auch an
schön.
dieser Stelle wirklich mal sagen, weil das hat mir so viel geholfen. Und ganz großes Dank an alle deine Gästinnen, die schon da waren. Die haben mir wirklich durch eine sehr, sehr schwere Zeit geholfen, ihr alle. Also vielen Dank nach draußen.
Oh, danke schön.
Deswegen weiß ich eben auch von den anderen Frauen, die dir ihre Geschichte erzählt haben, dass es auch anders geht, ne? Dass die auf Ärztinnen und Ärzte getroffen sind, ja, die sich nicht so viel Zeit genommen haben oder wo die Empathie fehlte. Das war da nicht so. Und das hat, also das ist so unfassbar wichtig. So unfassbar wichtig. Ich meine, ich kann, weißt du, ich kann verstehen, die haben einen stressigen Job, diese Menschen, ne? Und ich möchte es gar nicht immer so verurteilen. Jeder hat mal einen schlechten Tag, aber oder nicht aber. Und gleichzeitig sind das aber auch eben die schwärzesten Tage für einen selbst, wenn man da sitzt und so eine Diagnose bekommt und erklärt bekommt, was jetzt die Sache ist. Und umso wichtiger ist es, da wirklich jemanden zu haben, der sich Zeit nimmt, der empathisch ist und der dir zuhört und dir die Fragen auch wirklich verständlich
Ja.
beantwortet. Und dieses Glück hatte ich aber.
Wow, großartig.
Es ging dann weiter, dass wir einen Termin für die zwei OPs, die dann anstanden, gemacht haben, die wir besprochen hatten. Zum einen das sogenannte Staging oder Lymphknotenlaparoskopie. Das ist auch nur eine kleine OP, eine Bauchspiegelung, in der werden dann quasi deine Lymphknoten angemalt und irgendwie geguckt, welche reagieren. Dann werden auch welche entnommen. Die werden dann in die Pathologie geschickt, um dann irgendwie zu schauen, haben die metastasiert, sind die befallen, wie ist das? So, und mein Arzt hatte mir dann gesagt, okay, er geht davon aus, dass nichts betroffen sein wird, oder nichts befallen sein wird. Und dann würde dann eben 2 Tage später die etwas größere OP stattfinden, in der mir dann die Gebärmutter, Hals und Eileiter entfernt werden. Die Eierstöcke, das war so geplant, dass die ja, dass die bei mir bleiben dürfen, weil man zum einen, also so hat mir es mein Arzt erklärt, die Eierstöcke in meinem Fall ja gesund waren und sind und da keine Gefahr von auszugehen ist, dass da irgendwie noch was nachkommen könnte. Und tatsächlich hat man mich mit 46 auch noch für zu jung empfunden, aufgrund der, ne, der Hormone, die dann noch durch die Eierstöcke produziert werden. Ja, und ja, diese beiden Termine oder diesen einen Termin hat man dann vereinbart für ungefähr einen Monat später. Ja, dann ging es dann weiter. Einen Monat später bin ich ins Krankenhaus gekommen, dann wurde ich aufgenommen, dann wurde noch ein MRT gemacht. Das war ohne Befund, alles sah gut aus. Und dann ging es einen Tag später weiter mit der Laparoskopie. Das war ja ganz schnell. Und ich musste dann noch einen Tag auf die Pathologie warten. Und das war dann natürlich einen Tag so ein bisschen, ja, hibbelig. Wie wird das sein? Und zum Glück kam dann relativ, ich glaube sogar noch am Vorabend, vor der, also eigentlich sollten sie morgens kommen. Und ich glaube, mein Arzt hat so ein bisschen Druck gemacht, dass die schneller kommen, damit die OP geplant werden kann. Und die kam dann abends, kam der Arzt selber noch zu mir rein und sagte hier, super Glück, alles gut, wir können operieren. Lymphknoten sind frei und dann ging das 2 Tage später in die nächste OP und dann wurde mir alles entfernt, so wie es geplant war. Ja.
Und wurde das minimalinvasiv gemacht oder war das wirklich eine richtig große Operation?
Ja, zum Teil. Also es wurde nicht durch, also man kann es wohl mittlerweile ja auch so, wie du sagst, minimalinvasiv per Bauchspiegelung machen. Da hat man sich gegen entschieden, weil mein Tumor wohl schon etwas größer war und man sicher gehen wollte, dass man da auch wirklich alle Reste noch erwischt und das sei wohl in dieser minimalinvasiven Art nicht so hundertprozentig, also dem Arzt war es lieber, er macht es über den Bauchschnitt. Ich hatte ja aber bei meiner letzten Entbindung leider, musste ich da einen Kaiserschnitt bekommen und da hat man dann eben den Kaiserschnitt
Die
benutzt,
Narbe,
also
hat man die Narbe noch mal aufgemacht?
die Narbe hat man noch mal aufgemacht. Insofern war das jetzt keine große Belastung, muss ich ganz ehrlich sagen.
Wie fühlt sich denn das an, wenn jetzt die Gebärmutter, der Gebärmutterhals und die Eileiter fehlen? Merkst du davon irgendwas?
Nee, ehrlich gesagt, nee. Also ich fühle mich wie immer, wie vorher. Aber ich habe schon Probleme gehabt. Ne? Also so mein Körpergefühl war anfangs schon ein bisschen gestört. Ich habe mich halt nicht getraut, so mich anzufassen und ne? Und konnte auch lange keinen Sex mit meinem Mann haben, weil ich eben ja noch so ein bisschen Angst hatte einfach. Wie fühlt sich das an? Ich hatte
Ja,
eher
klar.
Angst vor der Angst oder keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll.
Ja.
Ich meine, vor Schmerzen war ich, also ich hatte keine großen Schmerzen. Von daher, das ging eigentlich, aber ich musste mich da langsam rantasten. Aber dass ich jetzt so, dass ich so das Gefühl hatte, da fehlt was, das kann ich nicht sagen. Nee, zum Glück nicht.
Ist das nicht unglaublich, was so ein Körper aushalten kann? Also ich meine, im Grunde hattest du ja trotzdem eine körperlich absolut herausfordernde Zeit, weil, also mal ganz abgesehen von der Psyche, ja, diese Operation und das, was dich da ja auch jahrelang vorher begleitet hat. Also ich finde es total erstaunlich, dass du jahrelang vorher HPV-positiv warst und es war okay. Weißt du, wie ich meine?
Ja, also der Körper ist ein Wunder. Ich bin so dankbar für meinen Körper. Also das war ich schon immer. Ich finde ja auch, dass das so ein weiblicher Körper einfach ein kleines Leben heranwachsen lassen kann, ist ja schon Wahnsinn. Und das war für mich immer schon sehr dankenswert und wundervoll. Und da habe ich schon immer absolute Hochachtung vor meinem eigenen Körper gehabt. Umso mehr hab ich das auch jetzt, ne? Also eine ganz tiefe Dankbarkeit. Und ich sehe mich jetzt auch viel milder, ne? Also dieses, was ich vorher vielleicht hatte, diese Selbstkritik an manchen Körperteilen oder Aussehen oder was auch immer, das habe ich gar nicht mehr, weil ich mir einfach denke, ich kann so glücklich sein, dass ich diesen Körper habe, der mich so getragen hat durch alles. Also das ist, da bin ich wirklich noch mal eine Schippe mehr dankbarer geworden, als ich das vorher schon war.
Ja, aber das ist ja auch in vielen Fällen so, dass man ja auch so eine Persönlichkeitsentwicklung durchmacht in so einer schweren Zeit.
Absolut.
Nachdem du die Operation überstanden hattest und dann langsam wieder so zu dir zurückgefunden hast, war deine Behandlung dann abgeschlossen oder folgte da noch was?
Meine Behandlung war tatsächlich dann abgeschlossen. Ich lag ungefähr eine gute Woche im Krankenhaus und bin dann entlassen worden und ja, war damit eigentlich austherapiert. Ich bin jetzt in Nachsorge. Das heißt, jetzt die nächsten 3 Jahre bin ich alle 3 Monate zur gynäkologischen Untersuchung und ja, war jetzt nochmal bei einer Darmspiegelung. Das war aber einfach nur für mich, fürs Gefühl, nochmal so ein, ja, ich wollte einfach abklären, dass da auch alles in Ordnung ist, weil man hört ja auch, HPV kann ja auch noch viele andere Probleme auslösen und oder Krebsarten. Und da war ich einfach etwas ängstlicher. Ich war jetzt auch gerade in Reha. Und dort bin ich dann auf 2 andere Frauen getroffen, die dann tatsächlich das Schicksal hatten. Die hatten auch wie ich relativ harmlos diesen Gebärmutterhalskrebs und dann leider kurze Zeit später ein
Oh mein Gott.
Darmkrebsrisiko, Darmkrebs entwickelt,
Ja,
sorry.
boah.
Und das fand ich, also das hat mir wirklich Angst gemacht. Und da hatte ich dann mit meiner Hausärztin drüber gesprochen und die war dann aber sehr verständnisvoll und hat gesagt, nee, das klären wir. Und ja, das konnte ich dann jetzt nochmal für mich abhaken. Und ich bin natürlich jetzt, ne, ich bin schon sensibler, was meinen Körper angeht, weil ich das eben auch so ein bisschen, ja, versäumt hatte, ne, so in der Vergangenheit, im Alltag. Sieht man über so vieles hinweg, über so viele Kleinigkeiten, die aber zu, ja, zu leider etwas größeren werden können. Und deshalb bin ich da schon, ja, ich glaube, vielleicht auch jetzt gerade ein bisschen übervorsichtig. Ich finde das auch völlig in Ordnung.
Ja, eben, ich meine, das ist ja bei dir auch noch nicht so lange her. Das ist ja alles auch noch ganz frisch. Also, ich meine, wir haben jetzt November, ja. Daniela, wie hast du das denn psychisch verkraftet? Also, ich habe jetzt für mich mitgenommen, körperlich bist du da durch die Therapie und du hast das alles hinter dir ohne große Komplikationen, sodass du hinter diese Therapie erstmal einen Haken machen kannst. Aber viele berichten ja davon, dass die Psyche ein wenig länger braucht. Ist das bei dir im Kopf schon komplett so angekommen?
Das ist eine schöne Frage. Die wurde mir auch jetzt in der Reha gestellt. Und ich muss leider sagen, ich glaube, es ist noch nicht ganz angekommen. Also ich glaube schon, dass ich eine gute Resilienz habe. Aufgrund meiner Depressionserkrankung war ich ja schon recht lange in Therapie. Und da konnte ich schon so vieles, so allgemein Gutes für mich mitnehmen. Ja, also wie man einfach seinen Alltag achtsam gestaltet. Und das habe ich schon sehr verinnerlicht. Also ich glaube, von daher hoffe ich, dass ich das alles ganz gut verkraftet habe und verkraften werde. Aber ich hatte jetzt noch nicht so die wirklichen Momente, wo ich so ganz traurig war. Also ich habe einmal kurz darüber geweint, und seitdem auch nicht mehr. Ich habe aber auch nicht das Bedürfnis. Und manchmal frage ich mich schon, okay, hast du das jetzt einfach gut hinter dich gebracht oder kommt da noch was? Also das ist, glaube ich, auch etwas, das kann ich mir gerade noch gar nicht selbst wirklich beantworten. Ich hab schon so, also ich bin kein klassisch spiritueller Mensch, aber ich bin schon ein intuitiver Mensch und ich sehe auch ganz gerne mal Zeichen oder versuche irgendwas zu deuten, was mir passiert oder was mir jemand sagt. Und ich merke schon, dass ich sehr wild träume. Und da denke ich auch oft, ah, vielleicht ist da auch viel Verarbeitung hinter. Das sind jetzt keine furchtbaren Träume, aber die sind wild. Da passiert mir immer einiges. Ich komme da irgendwie auch immer gut raus. Und dennoch sind sie da, diese Träume. Und ich bin halt, wie gesagt, ich bin schon in allem ängstlicher geworden oder sensibler. Ich gucke schon immer mal zweimal mehr hin, als ich das vorher gemacht habe. Und ja, ich bremse mich da auch manchmal, dass ich denke, also gerade was so meine Kinder angeht, dass ich da nicht so bin. Aber ich frage meinen Mann immer zwischendurch und mein Mann sagt immer, nee, du bist cool, ist okay. Aber ich habe da schon, ne, ich habe da immer Sorge, ich darf jetzt auch nicht so übervorsichtig werden. Aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen, ich glaube, ich bin noch ein bisschen in der, oder was heißt ein bisschen? Ich bin einfach noch in der Verarbeitung.
Das ist ja, glaube ich. Ich bin ja weder selbst betroffen, noch bin ich irgendwie ärztlich ausgebildet, aber ich glaube aus meinen Gesprächen, die ich bisher geführt habe, das ist normal. Das dauert einfach. Hast du denn immer offen darüber kommuniziert, also zum Beispiel mit deinem Partner, mit deinem Mann?
Ja, ich habe von Diagnosebeginn bis heute bin ich ganz offen damit umgegangen, weil es mir eben auch ganz wichtig ist, zu zeigen, hey, Krebs ist Kacke, Krebs ist aber kein Todesurteil und Krebs muss nicht das Schlimmste bedeuten. Und deshalb, ich schreibe da auch manchmal drüber, ne, so auf meinem kleinen Instagram-Account. Das mache ich mehr für mich auch, weil das tut mir einfach gut, mir so ein paar Sachen so von der Seele zu schreiben. Und ich bin immer offen damit umgegangen, weil ich denke mir, ich komme damit einfach besser klar, wenn ich nichts groß erklären muss, sondern wenn die Menschen um mich herum wissen, was los ist, dann kann ich auch viel besser mal sagen, heute ist mir nicht danach oder heute fühle ich mich nicht danach. Deshalb bin ich da komplett offen mit umgegangen, bei wirklich allen. Also es war jetzt nicht so, dass ich mit dem Schild rumgelaufen bin und gesagt habe, hier, ne? Aber wenn ich mit Menschen gesprochen habe und die haben mich irgendwie gefragt, wie geht's dir oder was ist los, oder dann war ich immer total offen. Und auch mit meinem Mann war es so, dass, ne, wie schon gesagt, unsere Sexualität, die hat lange pausiert, weil ich halt eben ja dieses Körpergefühl wieder diesem Körpergefühl wieder vertrauen musste. Und ja, ich meine, ich habe natürlich den tollsten Mann der Welt, von daher war das überhaupt kein Problem. Er hatte ja von Tag 1 vollstes Verständnis und stand hinter mir. Und zum Glück haben wir immer offen und ehrlich über alles geredet. Also das war auch eine große Stütze, dass ich mir da auch keine Gedanken machen musste. Wie kommt das jetzt bei ihm an? Wie fühlt er sich? Das war immer ganz offen kommuniziert und klar, und das hat mir auch total geholfen.
Ja, das glaube ich. Du hast eben gesagt, dass Krebs ja kein Todesurteil bedeutet. Aber hattest du in der Zeit, wo das bei dir gerade frisch entdeckt wurde, hattest du irgendwann mal das Gefühl, oh mein Gott, es ist Krebs und das Leben ist endlich?
Absolut, absolut. Deswegen habe ich mich ja entschieden. Ich gehe offen damit um, weil es eben bei mir der totale Schockmoment war, ne? Dieser Moment, in dem ich hörte Krebs, das war erstmal Bäm, ne? Oh Gott, was? Oh je, jetzt hab ich's. Und das ist ja immer, also bei mir war es immer so, das ist ja immer so weit weg. Also, und ich bin ein total empathischer Mensch. Ich kann mich schon reinversetzen, aber man versetzt sich ja in keinen todkranken oder kranken Menschen gerne, ne? Also man weiß, es gibt ganz viele furchtbare Krankheiten, und ich war auch immer jemand, ich war immer dankbar, dass ich gesund bin, und plötzlich, bums, ist man selbst betroffen. Und das hat mich schon umgehauen und sehr beängstigt. Und ab dem Moment habe ich aber auch wirklich die Entscheidung getroffen, nein, ich spreche darüber. Ich möchte darüber sprechen. Und ich möchte jetzt das Beispiel sein für eine blöde Krebsart, die man kriegen kann, aber die wieder, wo wieder alles okay wird.
Wie hast du das denn den Kindern gesagt?
Wir sind mit den Kindern auch direkt ganz offen umgegangen. Also wir haben uns schon so ein bisschen, also wir haben ein Buch gelesen oder so in so Büchern reingelesen, wie sagt man seinen Kindern, dass man Krebs hat. Die waren aber alle natürlich sehr so in die Schiene Chemotherapie. Das war ja alles bei mir dann zum Glück kein Thema. Also habe ich das mehr so nach Gefühl, haben wir das gemacht, haben uns mit den Kindern hingesetzt, und die hatten ja dann schon mitbekommen, dass ich so diese Arzttermine hatte und dann auch diese kleine OP, da diese Konisation. Und dann habe ich eben erklärt, dass bei mir ein bisschen was Schlimmeres gefunden wurde und ich deshalb noch eine größere Operation im Krankenhaus brauche und dass aber alles wieder in Ordnung kommt und dass es mir auch wieder gut gehen wird. Und sie haben es gut aufgenommen, nur einer meiner Söhne sagte dann, ja, okay, total blöd, Mama, aber du hast ja keinen Krebs, oder? Und das war dann natürlich so ein Moment, weil ich hatte das in dieser Erklärung ja nicht wortwörtlich so benannt. Ne? Ich habe Krebs, weil das ja, wie gesagt, immer so erschlagend klingt. Und ja, als er dann sagte, ja, aber du hast ja keinen Krebs, oder? Da musste ich dann schon schlucken, weil ich musste ja dann sagen, ja, nee, leider doch. Und das war so ein kurzer Moment, also zumindest die beiden Älteren, die hat das so ein wenig geschockt. Wir haben aber direkt im nächsten Moment auch erklärt, hey, Moment, stopp, es gibt so viele verschiedene Krebsarten und ganz viele davon sind nicht schlimm und können gut behandelt werden. Und ich habe eben eine davon, die gut behandelbar ist. Und dann war es auch in Ordnung.
Ja, boah, ja, das kann ich mir vorstellen. Und Kinder, die sagen das ja dann auch einfach. Also, ich meine, das ist ja auch gut, weil so kannst du ja darauf reagieren. Und ich glaube, es ist auch schwieriger, wenn man es dir jetzt gar nicht ansieht. Also du siehst ja nach außen hin nicht aus, als hättest du Krebs, ne?
Ja. Das ist auch so ein Ding. Also ich kriegte das immer mit so von anderen Patientinnen, die dann erzählten, auch mein Umfeld hat so blöd reagiert und der hat das gesagt und die hat das gesagt oder der hat sich nicht gemeldet, die hat sich nicht gemeldet. Ich muss ehrlich sagen, ich war da nie so wertend. Ich hatte auch, glaube ich, von allen Reaktionen, die man so kriegen kann, hatte ich auch alle in meinem Umfeld, aber ich fand keine wirklich schlimm, weil ich eben wusste, die Leute sind überfordert. Die meinen das nicht böse, die sind überfordert und ich bin auch immer direkt offen dann auch wieder auf die Leute zugegangen und habe manchmal auch gesagt, hey, pass auf, das hilft mir gerade nicht oder ich möchte gerade nicht sprechen. Was ich aber immer, wirklich, da kann ich leider nichts gegen tun. Was sich aber immer total blöd angefühlt hat, war, wenn die Leute gesagt haben, du siehst aber total gut aus. Da habe ich immer, also da konnte ich so gar nichts mit anfangen. Das hat mich eher so runtergezogen, weil ich dachte, ja, wie soll ich denn aussehen? Also, ne, kann es einem nur schlecht gehen, wenn man schlecht aussieht? Also, das ist ja auch so, das war nicht schön. Also, das fand ich wirklich, das war das einzig Blöde, die einzig blöden Reaktionen, die ich so richtig doof fand.
Ja, wobei dein Umfeld wahrscheinlich damit ja genau das Gegenteil bewirken wollte, ne? Und die das einfach
Natürlich,
nicht besser
natürlich.
wussten.
Wie gesagt, ich möchte nicht wertend sein, aber das war so das Einzige, wo ich immer dachte, Und ich kann es aber auch verstehen, ne, für Kinder, man sieht völlig gesund aus und oder man sieht gut aus und dann ist alles gut. Das ist für Kinder total schwierig nachzuvollziehen. Ne? Mama hat was Schlimmes, aber eigentlich funktioniert Mama ja wie immer.
Hast du denn in der Familie schon mal Krebsfälle gehabt? Also konntest du dich da irgendwie austauschen oder war das bei dir jetzt, bist du die Erste, die diese Diagnose bekommen hat?
Also mein Großvater ist väterlicherseits ist an Lungenkrebs erkrankt, durchs Passivrauchen wahrscheinlich, weil er hat selber nie geraucht, war aber bisher der Einzige in unserer Familie. Also sonst haben wir keinen Krebs in der Familie gehabt. Meine Großmütter waren aber sehr anfällig, so alles so für so gynäkologische Geschichten. Wo ich mich heute immer frage, vielleicht war das auch schon irgendwie Krebs und man hat das dann irgendwie anders behandelt oder nicht so, oder die Großmütter haben da nicht so drüber geredet. Aber das kann ich nicht genau nachvollziehen, das weiß ich nicht. Aber so klassisch hier, also ne, Krebs, da bin ich jetzt die erste Frau in unserer Familie.
Naja, vielleicht ist das auch nochmal ein Unterschied, weil das ja HPV-bedingt ist und ja nicht
Sicher, ja.
genetisch oder so.
Ja.
Also du bist ja jetzt schon, wie du gesagt hast, ja schon Mitte, Ende 40. Du bist wahrscheinlich nicht geimpft worden, oder?
Ich bin nicht geimpft worden. Ich glaube, die Impfung wurde, ich bin mir nicht sicher, 2002 eingeführt oder so oder noch später. Jedenfalls war ich schon überhaupt nicht mehr in der Zielgruppe, ne? Also ich war schon wesentlich älter und deshalb bin ich überhaupt nicht geimpft worden. Nee. Ich hoffe, jetzt geimpft werden zu können. Ich werde mich auch impfen lassen. Jetzt gerade ist nur so ein bisschen die Diskussion mit meiner Krankenkasse, ob die die Kosten übernehmen oder nicht. Aber ich möchte mich auf jeden Fall impfen lassen.
Na, das ist nämlich auch mein Gedanke gewesen. Jetzt mal angenommen, ihr habt euch die HPV-Infektion hin und her geschoben, dein Mann und du. Besteht denn die Möglichkeit, sich da nochmal anzustecken? Weil ich meine, es gibt ja noch andere, hast ja eben schon gesagt, HPV-bedingte Krebsarten als jetzt Gebärmutterhalskrebs.
Also so wirklich Aussagekräftiges kann ich dazu leider nicht sagen. Ich habe da jetzt auch mehrere Ärztinnen gefragt und ja, habe noch nicht wirklich eine zufriedenstellende Antwort bekommen. Also einerseits wurde mir gesagt, na ja, es ist recht unwahrscheinlich, dass ihr Mann das hat. Also es könnte auch sein, dass ich das jetzt einfach chronisch bedingt jetzt hatte, aber seine Infektion quasi schon wieder weg ist. Und Männer stecken sich angeblich auch nicht so einfach damit an, wurde mir jetzt auch schon gesagt. Ich habe aber schon das Gegenteil gelesen. Ich habe jetzt wieder so einen kleinen Fragenkatalog für meinen nächsten Nachsorgetermin an meine Gynäkologin. Da werde ich das tatsächlich auch noch mal selbst erfragen. Also wirklich zufriedenstellend habe ich da kein Feedback bekommen. Also jetzt in der Reha hat man mir dort angeraten, mich ruhig impfen zu lassen und auch meinen Mann impfen zu lassen, um einfach sicher zu sein, dass man nicht weiter Ping-Pong spielt.
Boah, weil ich glaube, davor hätte ich tatsächlich dann auch wirklich Angst und könnte mich im Zweifel gar nicht, ja, Geschlechtsverkehr und so weiter hingeben, wenn ich mal das im Hinterkopf hätte.
Naja, gut, wir benutzen tatsächlich aufgrund dessen noch ein Kondom, weil ich
Ja,
einfach
richtig,
irgendwie
ja.
was so für einen Kopf nah habe, dass das schützt, wobei jetzt auch ne, klar ist, Kondome
Ja.
schützen nicht unbedingt immer. Und ja, das ist tatsächlich, also die Aufklärung ist noch recht verbesserungswürdig, würde ich sagen. Ne? Also gerade so HPV, auch mit der Impfung jetzt für Kinder, ne, das auch, also es wird immer mehr, habe ich den Eindruck, aber man könnte auch noch ein bisschen mehr drüber reden, weil tatsächlich ist das so wichtig. Also ich habe jetzt vor kurzem wieder einen Artikel gelesen, in Australien ist diese Impfung gegen HPV eine Muss-Impfung und also eine Pflichtimpfung und da sind die Zahlen der Neuerkrankungen so heftig und eklatant zurückgegangen. Und das ist eindeutig durch die Impfung hervorgerufen. Das ist schon sehr eindeutig, dass die Impfung da wahnsinnig gut wirkt und vorbeugen kann. Und das muss einfach noch mehr kommuniziert werden, dass die Leute das nicht anzweifeln, sondern wirklich ihre Kinder auch impfen lassen.
Wobei für mich aber auch noch wirklich interessant wäre zu wissen, ob das denn jetzt überhaupt noch sicher bei dir wirken würde, wenn du dich jetzt impfen lassen würdest, weil man sagt ja eigentlich, die Impfung soll erfolgen, bevor die Kinder das erste Mal Geschlechtsverkehr haben.
Ja, bevor du dich ansteckst, ne? Also oder
Ja,
anstecken
genau.
kannst. Ja, genau. Da ist ja aber auch immer die Frage, ist die Infektion weg oder ist sie es nicht? Also bei mir geht man jetzt davon aus, oder ich gehe davon aus, nicht Mann, ich, dass sie weg ist. Das ist jetzt aber auch, steht auch auf meinem Zettel an meine Gynäkologin für die nächste Nachsorge, da zu fragen, wie ist das denn jetzt? Also sie hatte mir nur gesagt, nee, lassen Sie sich impfen. Und das muss ich jetzt auch noch mal abklopfen. Wie ist das jetzt? Also im Krankenhaus hieß es nein, die Infektion ist weg. Und dann hatte ich noch mal noch ein Nachgespräch und da hatte ich noch mal gefragt und dann sagte man mir ja, davon ist auszugehen. Also das ist auch so was, wo ich denke, ja, davon ist auszugehen und sie ist weg. Das sind zwei verschiedene Aussagen. Das möchte ich jetzt noch mal gerne validiert haben und deshalb werde ich das jetzt auf jeden Fall abklären.
Ja.
Nichtsdestotrotz hilft ja diese Impfung nicht nur gegen einen Erreger, sondern gegen mehrere. Also, ne, das heißt, ich glaube, viel falsch machen kann man damit nicht. Oder ich für mich glaube das.
Ja, es ist aber so, dass die Krankenkasse das nicht wirklich in jedem Fall übernimmt, sondern du musst schon auch so ein bisschen in Aktion treten, ne, um die Kosten dann erstattet zu
Richtig,
bekommen, weil das ist ja
ja.
mit Kosten verbunden.
Das ist mit Kosten verbunden. Also ich glaube, es sind so 600 bis 700 €. Das sind ja drei Impfungen, glaube ich, dann in meinem Fall. Und also ich hatte jetzt einen Antrag gestellt bei meiner Krankenkasse. Der wurde natürlich schön abgeschmettert direkt. Und ich habe jetzt nochmal Widerspruch
Ja,
eingelegt. Und
richtig.
jetzt warte ich halt darauf. Ne? Aber ganz ehrlich, schlimmstenfalls zahle ich das selbst. Es ist viel Geld. Allerdings ist das ja auf dreimal gestückelt. Also kann man das irgendwie vielleicht ein bisschen besser kompensieren und ja, mal schauen. Aber vielleicht übernimmt ja meine Krankenkasse.
Ja, da drücke ich dir auf jeden Fall die
Ja,
Daumen,
danke.
dass du damit durchkommst. Ich habe mal gehört, die lehnen sowieso gerne beim ersten Mal ab und
Ja.
vielleicht hast du ja Glück und kommst damit durch.
Ja.
Du hast erzählt, dass du auch im Sommer zur Reha warst.
Ja.
Wie war das denn für dich, mit anderen Betroffenen in Kontakt zu kommen? Oder war das vielleicht sogar vorher schon, weil du hast ja eben auch gerade was von deinem Insta-Account erzählt?
Genau, also bei Insta bin ich noch nicht so in Kontakt mit anderen gekommen. Also ich folge da einigen anderen Betroffenen, aber habe mich da noch nicht so wirklich mit ihnen ausgetauscht. Ich lese da so still mit und umso cooler war es dann, in nach Bad Ochsen zu kommen, in die Reha und dann wirklich da mit Gleichgesinnten in Anführungszeichen zusammenzukommen und da eine lange Zeit zu verbringen. Das hat unfassbar gut getan. Also das muss ich wirklich sagen, mit Betroffenen sich auszutauschen, in Runden, in Situationen. Also man muss sich ja nie groß erklären, ne? Die haben ja alle ungefähr die gleichen Gefühle durchgemacht, Ängste. Da weiß jeder eigentlich sofort, wovon man redet. Und das ist eine schöne Blase gewesen, in der man da war.
Ja, das glaube ich. Hast du denn jetzt noch Kontakt mit anderen oder ist das eher so, dass sich das nach der Reha wieder so ein bisschen im Sand verläuft?
Also ich hoffe, dass sich das nicht verläuft. Wir sind ja jetzt noch frisch wieder zu Hause, kann man sagen. Man bekam dort so einen Tisch zugeordnet, an dem man dann immer gegessen hat. Und das war dann immer, also waren immer die gleichen Mädels. Und mit denen bin ich tatsächlich noch in Kontakt. Wir schreiben uns und ich hoffe sehr, dass wir da noch in Kontakt bleiben, weil das wirklich ja ganz tolle Mädels waren. An dieser Stelle ganz liebe Grüße an Tisch 25. In Bad Ochsen.
Von mir natürlich auch.
Genau, der coolste Tisch dieser Zeit.
Ach, schön. Bist du denn jetzt wieder arbeiten oder beziehungsweise bist du denn jetzt wieder so in deinen Alltag gestartet, wie du das vor der Erkrankung hattest?
Ja, ich bin seit Ende August tatsächlich wieder arbeiten. Ich habe das selbst entschieden. Ich gehe auch in Anführungszeichen nur in Teilzeit arbeiten, aber mein Job macht mir unheimlich viel Spaß und ich habe wahnsinnig nette Kolleginnen, eine tolle Chefin und ich habe mich wirklich gefreut, wieder zurückkommen zu können. Und die sind auch alle sehr verständnisvoll. Mir macht es unheimlich viel Freude, wieder arbeiten zu gehen. Ich muss aber auch sagen, dass ich noch nicht so ja, zurück in meine 100% bin, so von meiner Leistung, Konzentration. Also tatsächlich, auch wenn meine Therapie ja recht überschaubar war, muss ich doch sagen, dass ich relativ stark an Fatigue leide. Also ich brauche schon noch sehr viele Pausen und habe noch mit dieser erschlagenen Müdigkeit hier und da zu kämpfen. Also das ist so das Einzige, wo ich sage, das beeinflusst mich schon noch.
Das finde ich ganz spannend, dass du das erzählst. Ich wusste gar nicht, dass man auch unter Fatigue leiden kann, wenn das jetzt, wie du sagst, eine sehr überschaubare Therapie war. Ich dachte, das würde von irgendwelchen Medikamenten im Zweifel noch begünstigt werden.
Nee, tatsächlich nicht. Das dachte ich auch immer. Deswegen habe ich das zunächst auch immer so abgetan, ne? So, ja, du bist halt ein bisschen müde, weil ist alles viel und so weiter. Aber tatsächlich hatte meine Hausärztin hatte das schon mal so angedeutet. Na ja, ne, sie haben immerhin eine Krebserkrankung hinter sich. Das ist eine Fatigue. Dann habe ich mich da ein bisschen eingelesen, dachte auch, das klingt sehr übertrieben. So schlimm ist es doch nicht. Und tatsächlich hat mich dann jetzt auch so Bad Ochsen, die Reha, aufgeklärt. Und Fatigue kann tatsächlich bei jeder Krebserkrankung und bei jeder Therapieform auftreten.
Ach, spannend.
Ja.
Und ich finde, es ist auch total wichtig, wie gut, dass wir jetzt hier auf dieses Thema gekommen sind. Denn vielleicht ist das für viele, die uns jetzt gerade zuhören, auch eine Erklärung, warum man sich manchmal so fühlt, als wäre der Stecker gezogen worden, ohne dass man jetzt vielleicht wirklich eine Chemotherapie und sowas hinter sich hatte.
Also das kann ich voll unterschreiben. Also ne, das ist, ich muss meine Energie gut einteilen und ich brauche einfach mehr Pausen. Ich habe hier und da wirklich noch Konzentrationsschwierigkeiten und bin einfach langsamer. Und Wie gesagt, also ich bin jetzt gut aufgeklärt, was das Thema angeht, und ich kann wirklich sagen, die Menschen sollen das ansprechen bei ihren Ärztinnen, Ärzten, weil Fatigue kann jeden betreffen. Und auch in der Schwere ist das völlig unterschiedlich. Ne? Der eine hat das sehr stark, die andere hat das nicht so stark. Also da die Mädels, die ich da in Bad Oeynhausen kennenlernen durfte, das war völlig unterschiedlich und die hatten auch völlig unterschiedliche Krebserkrankungen und auch völlig unterschiedliche Therapien und uns hat alle geeint, dass wir Fatigue haben. Das ist wirklich so krass verbreitet, das hätte ich auch nicht für möglich gehalten. Ich habe auch, wie gesagt, ich habe gedacht, ja, das betrifft dann Menschen, die eine Chemo hatten, Menschen, die Tabletten immer noch nehmen müssen, Hormontherapien machen müssen, das dachte ich auch, aber dem ist nicht so.
Lernst du denn damit umzugehen? Also kannst du dich da schon ganz gut einschätzen und ja, dir dann auch die Pausen nehmen, wenn du sie brauchst?
Ja, ich kann da, glaube ich, noch eine Schippe drauflegen, dass ich noch mal mehr auch sage, so, ich kann jetzt nicht. Also ich neige schon dazu, dann doch noch mal weiterzumachen, obwohl ich merke, oh nee, eigentlich. Aber es wird immer besser, dass ich das wirklich mir einfordere, ne, und sage so, hier, ich kann jetzt nicht mehr, ich muss mich mal hinlegen oder mal in die Luft gehen, weil das ist natürlich auch immer so eine Gratwanderung, ne, weil je mehr du dich ausruhst, umso weniger Energiereserven baut dein Körper wieder auf, ne, also das ist auch wirklich, da muss man ein Maß finden, also auch mit Ausruhen, nur klassisches Ausruhen kann auch kontraproduktiv sein. Ne? Also ich versuche so immer, ja, mal lege ich mich hin, aber mal gehe ich dann auch mal mit meiner Hündin ein bisschen spazieren. Ganz langsam, ganz wenig, aber man ist an der Luft. Ne? Also dass man nicht so völlig in diese Lethargie kommt.
Ja, ja.
Weil das ist wirklich schwierig, ne? Weil je weniger du machst, umso weniger Energiereserven hast du.
Ja. Ein ganz wichtiges Thema und ich habe auch schon mal mit der lieben Sabrina eine Folge zum Thema Fatigue aufgenommen. Das verlinke ich sehr gerne in den Shownotes. Liebe Daniela, gibt es etwas, was du an ganz wichtigen Erkenntnissen für dich in dieser Zeit gewonnen hast, was du daraus mitnimmst? Du hast ja vorhin schon gesagt, dass du noch mehr dankbar bist. Gibt es denn Dinge, die konkret jetzt anders sind als vorher?
Oh, ja, also ich glaube, fast alles ist irgendwie anders oder fühlt sich anders an. Also ich bin viel, viel mehr im Jetzt, im Hier und in mir auch. Also ich achte ganz klar auf mich, auf meine Intuition, die ich schon immer gut hatte, aber die ich meistens ignoriert habe, weil es nicht passte oder wie auch immer. Und jetzt nehme ich mir aber wieder die Zeit, mal so nach innen zu horchen, mich zu fragen, wie fühlt sich das an, wie ist das? Ich bin in allem langsamer geworden, weil ich mir einfach die Zeit nehme und ich wertschätze alles viel mehr. Bin dankbarer, wie ich das ja schon sagte, ne? Dass ich so ein gut behütetes Leben führen kann, dass ich nochmal die Möglichkeit habe, ja, jetzt nochmal voll durchzustarten, dass ich meinem Körper wieder vertrauen kann. Ich meine, das dauert vielleicht noch ein bisschen, aber ja, ich mache jetzt auch wirklich nur Sachen, die mir am Herzen liegen, ja, und die für die ich wirklich brenne. Und ich bin viel authentischer, viel ehrlicher mit mir und auch mit anderen. Also ich sag jetzt auch mal, das ist mir zu viel, das möchte ich jetzt nicht oder heute nicht. Und gehe da auch offen mit um und sag, also ich bin einfach direkter und sag hier, das hat nichts mit dir zu tun, aber ich muss heute ein bisschen mit meiner Kraft haushalten und das ist mir zu viel, das ist nichts Persönliches, aber ne? Und ich suche mir auch die sozialen Interaktionen, die suche ich mir jetzt noch bewusster aus. Ich muss jetzt nicht mehr überall stattfinden und überall sein, sondern nur noch dort, ja, wo mein Herz mich irgendwie hinführt, wo mein Herz ist und nicht einfach irgendwie random, ach, weil jeder dahin geht, gehst du auch hin oder weil jeder das mitmacht, machst du auch mit. Also ich bin achtsamer.
Ja. Oh, ich finde, Authentizität ist auch so ein wunderschönes Wort und auch die Bedeutung ist so schön. Und genau das ist es, glaube ich, was du hier erzählst. Also mehr bei sich selbst zu sein.
Ja, absolut.
Gibt es denn etwas, was du der ein oder anderen Hörerin jetzt zum Ende unserer Folge noch mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, der Klassiker, ne? Achtet auf euch, vertraut eurer Intuition, seid mehr bei euch, sucht euch coole Vorbilder, nicht irgendwie so komische Influencer und was auch immer, sondern mal starke Persönlichkeiten, die wirklich eine Geschichte und was Tolles zu erzählen haben. Normale Menschen mit normalen Einrichtungen und so weiter, die sind viel spannender als manch anderer. Ja, und vertraut auf euch, auf euer Gefühl. Das ist so das Wichtigste, würde ich sagen. Und was so Ärzte angeht, haut immer die Fragen raus. Einfach wie sie euch kommen, haut die Fragen raus. Ich habe noch keine Situation erlebt, in der das irgendwie blöd war oder komisch rüberkam. Einfach immer raus mit der Sprache. Es sind auch nur Menschen und immer ehrlich sein, immer authentisch sein, wie du es gerade gesagt hast. Authentizität ist mein neues Lieblingswort, weil das ist wirklich am wichtigsten.
Ja. Ich danke dir, liebe Daniela, für deine Geschichte, dass du das mit uns geteilt hast. Ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute und ja, ich freue mich, wenn wir uns vielleicht in den Rauhnächten wieder treffen.
Ja, unbedingt. Auf jeden Fall, da denke ich dran. Vielen, vielen Dank und besonders für deine tolle Arbeit und diesen Podcast. Wirklich danke von Herzen.
Oh, danke schön. Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Auf www.franziska-günther-fotografie.de findest du mehr über mich und meine Arbeit. Informiere dich gerne zu Schön und Stark, ein Fotoprojekt für Frauen mit oder nach einer Krebserkrankung, den Schön und Stark Einzelshootings, dem Podcast Lebe selbstvoll und weitere Projekte, die Frauen auf ihrem Weg stärken. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @franziska-günther-fotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.